Lesen Sie zusammen aus dem 21. Kapitel von Johannes Evangelium. Und dann 1. Petrus 5. Johannes 21 und Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm gesagt hatte, sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Es muss ein einschneidendes Erlebnis sein im Leben der Apostel. Sie sind dem Herrn, der Anweisung des Herrn gefolgt, sind ihm vorausgegangen nach Galiläa, und sie waren vielleicht nicht so geistlich wie manche Christen. Sie sind nicht umeinander gesetzt und Daumen gedreht. Sie waren da neben einem See, so sie sind fischen gegangen. Im Gegensatz zu vielen Kommentatoren, ich halte das nicht gegen sie, dass sie tätig geworden sind. Denn ein Schiff unterwegs kann man dann steuern. Ein Schiff, das im Wasser sitzt, kann man nicht steuern. Und Johannes, der Fischer, der Berufsfischer, gibt uns eine Schilderung dieser Geschichte. Er war verwundert, sicherlich wie die anderen, über das Ereignis bei der Berufung des heiligen Petrus und der anderen, besonders des heiligen Petrus bei dem großen Fischfang, von dem wir lesen in Lukas Kapitel 5. Da sagte Lukas, die waren erstaunt vor der Menge der Fische und dass ihr Netze zerbrachen. Wenn man diesen Text genauer liest, staunt Johannes nicht über wie viele Fische es sind. Obwohl er keine Fischerlatein erlaubte, hat sie genau gezählt. Sagt 153 Fische. Natürlich, wenn er uns dann zeigen könnte, wer dann kommt vielleicht der Fischerlatein zum Ausdruck, wie große Fische sind. Aber dieser heilige Apostel betreibt kein Fischerlatein. Aber was ihn verwundert mehr als die Anzahl der Fische, wenn man den Text genau liest, ist, dass die Netze nicht zerbrachen. Die wesentliche Lektion, die wir zu lernen haben im Werk des Herrn, ist es, Menschen zu fischen. Im Auftrag des Herrn seinen Dienst zu tun und in seinem Segen, auf seinem Wort hin handeln wir. Und man da ein Leben so geführt, auf das Wort des Herrn hin, wird nie ermangeln den Segen des Herrn. Netze werden zerbrechen unter dem, was Gott uns schenkt. Aber die zweite Lektion, die Lektion von diesem Ereignis, ist eine andere. Wie kann man Fische fangen, und viele fangen, ohne dass die Netze zerbrechen? Und Johannes gibt uns auch die Antwort. Es hat zu tun mit dem Weiden von Lämmern. Es hat zu tun mit der Hüte, mit dem Hüten von Schafen und mit dem Weiden von Schafen. Ich kann mir vorstellen, dass die heiligen Apostel dann gedacht haben, als sie gesehen haben, Petrus voraufschwimmen, sozusagen, um unserem Herrn zu begegnen. Und wie der Herr nach dem Frühstück mit Petrus allein den Spaziergang machte, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Johannes dem Jakobus gesagt hat, na ja, ich würde gerne dieses Gespräch hören. Stell dir vor, er hat ein Händchen zu rupfen mit diesem Karl hat ihn doch dreimal verleugnet. Oh, ich würde es so gerne hören. Aber beachte, wie der Herr ist. Derjenige, der Füße gewaschen hat, sicherlich nicht mit kochendem Wasser und auch nicht mit eiskaltem. Bevor er ein Händchen rupft mit seinem heiligen Apostel, beachte, was er tut. Er macht ein Feuer. Da gibt es für diesen Mann, der durchnass ist, da in seiner Unterwäsche Wärme, die er braucht. Und es gibt aber auch Nahrung. Das ist ein guter Vorschlag, bevor du mit einem christlichen Mitarbeiter einen Händchen rupfst, dass du gerade das tust. Wärme und Nahrung vorher ihm gibst. Der große Hirten der Schafe gibt einen Auftrag hier auf zu einem Unterhirten. Liebst du mich, Petrus? Ich habe dich lieb, Herr. Ja, dann weide meine Lämmer. Und die bleibenden Eindrücke von diesem Ereignis sind im 5. Kapitel des 1. Petrusbriefes widerspiegelt. Seine Ausdrucksweise, all das erinnert uns zurück an diese Geschichte. Bleibende Eindrücke, Jahre später, als der alte Petrus von diesem Ereignis, an dieses Ereignis denken, in seinen jungen Jahren, an andere Unterhirten schreibt. Und das ist unser Thema heute Abend. Der Dienst der Unterhirten, der Dienst der Ältesten in der Gemeinde Gottes. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht, dass die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herden, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte, der Erzhirte, der Primas, offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Bleibende Eindrücke tauchen hier auf, später im Leben dieses großen Unterhirten, des Erzhirten, Petrus Auftrag, sein Hirtenbrief sozusagen an die Ältesten von den Gemeinden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Und diese Ältesten schreibt er von ihren Auftrag, die Herde, die bei ihnen ist, zu weiden. Beachte zuerst einmal die Stellung, die Petrus einräumt. Nicht Primas der Kirche, nicht erster Papst. Jesus ist Primas der Kirche. Petrus ist Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Beachte, Zeuge der Leiden des Christus. Nicht Mitteilhaber der Leiden des Christus, sondern Mitteilhaber der Herrlichkeit danach. Dieser Mann konnte sich nur so gut daran erinnern, dass er stand und wärmte sich an diesem Abend, nahm nicht Stellung mit seinem Herrn. Nein, er litt nicht mit seinem Herrn zu diesem entscheidenden Anlass. Dieser demütige Mann bezeichnet sich als Mitälteste, ein Älteste unter Ältesten. about to hier das erredet zu Ältesten in Mehrzahl. Nicht, dass man von diesem Text alleine behaupten könnte, dass Ältesten immer in Mehrzahl für den Herrn der Gemeinde Gottes vorstehen. Das könnte man nicht, denn erredet zu mehreren Gemeinden und so mehreren Ältesten. Aber wenn man liest die Apostelgeschichte, Kapitel 14 zum Beispiel und auch andere Stellen, sehen wir, dass Ältesten immer in der Mehrzahl waren. Paulus gab aber auch den Auftrag an seinen Beauftragten, Titus, in Kreta, in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, Älteste, Mehrzahl einzusetzen. Es gibt nur ein einziges Vorbild für eine Gemeinde mit einem Ältesten im Neuen Testament, und das ist die Gemeinde dort, wo Diotrephes hinter dem Lenkrad saß. Weide die Herde bei euch. Hütet die Herde bei euch. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, gerade hier, das Älteste ist ein ortgebundener Dienst. Ich bin nicht Älteste, so ich kann gut darüber reden. Mein Dienst ist nicht Ortsgemeinde gebunden. Ich glaube, Träger zu sein von einer der Gaben, die in Epheser 4 erwähnt werden. Ich muss in meinem Leben die Tendenz, sich niederzulassen, widerstehen. Es wäre unrichtig für mich, auf einem Ort zu bleiben für den Rest meines Lebens und an einen Ort gebundenen Dienst zu tun. Ich habe andere Aufgaben und andere Gaben. Aber Gott gab, Gott sei Dank, Menschen in der Gemeinde mit einem ortsgebundenen Dienst. Und der allergrößte Teil der Christen werden so arbeiten. Ein Älteste ist Älteste von einer Gemeinde und nicht von mehreren. Ja, wenn ich ein Älteste in der Salzburger Versammlung wäre, vielleicht interessieren die Brüder in Schweinfurt für meinen Lehrdienst und auch für meinen Rat in Fragen der Gemeindeführung, aber sie werden es von mir nicht erwarten, dass ich hierher komme und sage, ich bin ein Älteste, so ich mische mich mit in der Angelegenheiten der Schweinfurter Versammlung. Das geht mir gar nicht an. Selbst wenn ich ein Älteste wäre, wäre meine Kompetenzen, wäre mein Wirkungsbereich in dieser Hinsicht die Gemeinde, wo ich bin. Die Herde Gottes bei mir und bei meinen Mitältesten in St. Johann oder in Salzburg. Dieser Dienst ist örtlich beschränkt. Unterhirten von der Herde Gottes, die sich an einem Ort aufhält. Die Aufgabe, die Motivation dieser Unterhirten in ihrem Auftrag unter der Führung Christi, die Gemeinde Gottes zu hüten, die Motivation wird in Vers 2 und 3 uns dargestellt. Drei Grundübel von dem Missbrauch von Autorität in der Kirchengeschichte werden aber auch angeführt. Diese Hirtendienst an die Herde Gottes, die bei uns ist, tun wir nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Ich bin fast gezwungen worden, Elternsprecher zu sein von der Klasse meines Sohnes. Die haben alles dran gesetzt und sahen, dass ich zögerte und haben das ausgenutzt, und ich war ein Millimeter weg davon, Elternsprecher einstimmig gewählt zu werden. Ich wäre aber Elternsprecher gewählt worden aus Zwang. Ich wäre dazu gezwungen. Und ich habe mir das auch nicht gefallen lassen. Wir wählen keine Ältesten. Wir zwingen keine Menschen dazu durch unsere Einschätzung, unsere Not, der Not der Situation. Oder es wird nicht aus Zwang geführt. Menschen sollen nicht zu dieser Aufgabe gezwungen werden durch die Mehrheit der Christen. Diese Aufgabe ist eine, die man freiwillig tun will. Freiwilligen bekanntlich melden sich für die gefährlichste Missionen. Nicht aus Zwang, freiwillig, gottgemäß. Unter Hirten in der Gemeinde sollen Gottes Herde weiden, gottgemäß, als Gott das tun würde, in seinem Auftrag. Genauso, als wenn Gott selbst das tun würde, wie er das tun würde, im Einklang mit seinem Charakter. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Oh, wenn man denkt an die Kirchengeschichte, und nicht nur die alten Kirchengeschichte, sondern die heutige Kirchengeschichte. Oh, wie viele haben Positionen der Autorität oder der Vollmacht in Gemeinden und Bewegungen übernommen aus schändlicher Gewinnsucht. Wie ein Pastor in Kalifornien, in der Ephesian Church of God in Christ, stand da vorne und er sagte, I am your shepherd and use my sheep. Come on down here and let me fleece you. Ich bin der Hirte und ihr seid meine Herde. Komm nach vorne und ich werde euch scheren. Das sagte er vor der Gemeindekollekte an dem Sonntag. Der Mann sitzt jetzt in San Quentin Penitentiary, Gott sei Dank. In einem Gefängnis, ist er jetzt. Aber die Hirten haben immer gewusst, ihr Schafe zu scheren. Die deutsche Kirchengeschichte ist ein gutes Beispiel dafür. Lies einmal, wie viel es gekostet hat, das Bistum in Mainz. Um diese begehrte Stelle zu bekommen, haben Menschen umgerechnet Millionen von Mark bezahlt, denn an diese Macht zu kommen, mit diesen Kirchenfründen, das war begehrenswert. Dr. Rees schreibt, dass nicht nur Gewinnsucht im Sinne von finanziellen Gewinn, sondern auch das Ansehen, Prestige und Popularität können auch hier in diesem Begriff beinhaltet werden. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, ohne Hintergedanken, ohne Gedanken an Gewinn oder eigenen Vorteil. Aus freien Stücken sollen Männer sich zu diesem Dienst melden. Nicht aus Herrschsucht. Leute, die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde. Manche Ältesten und Führer in manchen Gemeinden sind wie kleine, frustrierte Diktatoren. Sie haben vielleicht den Erfolg im Beruf nicht gesehen, den sie erwünscht haben, oder in ihrer Familie. Und so sie sind kleine Feldwebel in der Gemeinde. Sie müssen das Sagen haben. Und ihnen ist wurscht, wie klein die Wasserlage ist. Sie wollen den Großen vor euch drinnen sein. Ich meine, weißt du, und ohne ihr Quacken geht nichts weiter. Es ist so wie bei Caesar, der sagte, ich wäre lieber der Erste in dem kleinsten Dorf Gallien als Zweite in Rom. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen hier ihre Chance sehen, selbst bei einer kleinen Telefonzellengemeinde. Weißt du, wenn sie Nummer 1 sind, selbst in so einem kleinen Haufen von Menschen, das ist ihr Lebenserfüllung. Ein Ältester sagte einmal, als er seine Abtrittserklärung machte, als er nach Florida gezogen ist, um die goldene Jahre zu verbringen, sagte er, und während meiner ganzen Zeit hier sorgte ich dafür, dass niemals eine einstimmige Entscheidung beschlossen wurde. Immer hat er sein Veto eingelegt. Grundübel von dem Missbrauch der Autorität in der Gemeinde. Unsere Motivation als Brüder in dieser Aufgabe sollten, wir sollten es freiwillig tun, bereitwillig, eifrig. Der Heilige Geist gibt uns die Bürde, diese oft undankbaren Dienste zu tun. Aber wir gehen an die Arbeit, die gefährlichsten Aufgaben für Freiwilligen aufbewahren. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach dem Aufseherdienst, Luther, Bischofsamt, trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Es ist gut, den Dienst eines Aufsehers danach zu trachten, zu begehren. Einmal hat William MacDonald gefragt an der Bibelschule in Emmaus, wo er damals Präsident war, was ein junger Mann, was sein Lebensziel war. Und er sagte, er wollte Ältester sein in einer Gemeinde und der Herr, dem Herrn auf diese Weise dienen. Bill sagte, das war das erste und einzige Mal, dass er das gehört hat aus einem Menschenmund. Es hat ihn so schockiert, er ist fast umgefallen. Das ist aber gut, danach zu trachten. Natürlich gibt es ein falsches Trachten nach Autoritäten der Gemeinde, nach einer Stellung. Ich denke an das Wort Gottes durch Jeremia an Baruch. Und Gott sagt, und er sagt, und du trachtest nach großen Dingen für dich, trachte nicht danach. Und dieser Begriff in der Septuaginta ist das gleiche griechische Wort, was hier steht in unserem Text, in 1. Timotheus Kapitel 3. Es gibt ein gutes Trachten nach einer Stellung, wo man möglichst viel bewirken kann durch den Dienst. Es gibt aber auch ein falsches Trachten danach. Unter dem Strich die Motivation erwähnt in Johannes Kapitel 21, liebst du mich mehr als diese? Übrigens, Kommentatoren haben lustige Gedanken manchmal. Wenn du lustiges Zeug lesen willst, dann kauf dir Wuppertaler Studienbibel. Weißt du, weißt du, das Lustigste ist in Markus Evangelium. Weißt du, wo die Herde vom Schwein fällt über den Hang? Und dann dieser Kommentator, ich sage seinen Namen nicht, aber liest nur Markus und du wirst sehen, weißt du, diese Clown-Auslegung, zumindest in diesem Abschnitt, er sagte, da wir wissen, dass Schweine schwimmen können, müssen wir annehmen, dass die Dämonen ertrunken haben. Gewaltig. Manche Kommentatoren sagen in Johannes 21, Jesus sagt, liebst du mich mehr als diese? Und deutet auf die 123 Fische. Das ist gut, huh? Das ist gut. Da kannst du steigen aus der Kassette. Aber, nein, aber liebst du mich mehr als diese? Andere Jünger, Petrus, du hast etwas einmal behauptet. Weißt du, der Petrus sagt, Herr, brauchst du keine Angst um mich. Ich meine, Matthäus ist zwar ein verderbter Mathematiker und Johannes, weißt du, er redet so viel. Dieser Donnersohn und der Thomas zweifeln andauernd, aber wegen mir brauchst du keine Angst haben. Selbst wenn alle dich verleugnen, ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen. Also Jesus kommt darauf zurück. Petrus, liebst du mich mehr als dieser andere Junge? Liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Und das ist die einzige Motivation. Liebe Freunde, scharfe Liebe kann auch müde sein. Der Unterschied zwischen Schafe im neutestamentlichen Sinn und Schafe auf dem Bauernhof ist, dass unsere Schafe haben Reißzähne. Hast du das bemerkt, Älteste? Ein bisschen Haxelbeißerei wissen sie zu betreiben, hin und wieder. Liebe für die Herde, natürlich. Lieben für Gottes Volk. Aber unter dem Strich die Motivation, die uns bewahrt vor dem Missbrauch von unserer Autorität, ist die Liebe für den Herrn. Zinzendorf sagte, ich habe eine Leidenschaft, die ist er. Er allein. Wenn diese Aussage aus dem Herzen kommt, dieser Mensch ist ungefährlich zu Gottes Herden. Ist diese deine Motivation, Brüder? Dann darfst du danach trachten, ein Ältester zu sein in seiner Versammlung. Der zwecke Dienst des Unterhirten wird hier dann angeführt, in auch in diesem zweiten und dritten Vers. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, und dann nicht herrschen, sondern Vorbilder werden, Führung durch Vorbild. Wir reden hier von pastorale Leitung, von Hirtenleitung. Die Ältesten in vielen Gemeinden sind im Wesentlichen Administratoren, Verwalter, Direktoren, etwa wie die Firmenchefs der Gemeinde. Und das habe ich wirklich bemerkt. Was passiert in diesen Menschen? Weißt du, oft sind sie sehr, die sind die gleichen Leute, die Erfolg haben im beruflichen Leben. Sie sind die Leute, die sich öfters an die Brüderstunde interessieren und sie haben Zeit dafür. Und man bemerkt, sie haben mehr an der Firma zu tun. So sie evangelisieren natürlich nicht, das ist das Erste, was wegfällt. Und dann kommen sie nicht mehr zur Gebetsstunde, das ist das Zweite, was wegfällt. Und dann besuchen sie niemanden, das ist das Dritte, was wegfällt. Und dann sind sie manchmal nicht in der Bibelstunde da, das ist das Vierte, was wegfällt. Aber Freunde, das Letzte, was wegfällt, ist die Bruderstunde. Denn sie müssen das Sagen haben. Das ist eine traurige Geschichte, aber vielerorts ist das der Fall. Ältesten im biblischen sind nicht Chefs der Gemeinde. Sie sind die Pastoren. Das ist ein bisschen ein kirchliches Wort, Pastor. Das ist einfach das ganze übertragene Wort aus Lateinisch. Sie sind Hirten. Sie haben den Dienst eines Hirten. Sie führen die Aufsicht. Das griechische Wort Presbyteros, das ist der Älteste. Das ist deutet ihn hin auf sein Alter, seine Erfahrung, seinen Charakter. Er ist ein Ältester. Aber auch seine Führungsfunktion, denn das ist der gleiche Begriff in den Antiken benutzt in verschiedenen Kulturen, sowohl unter den Griechen als auch unter den Hebräern, für die ortsansässigen Gemeinderatsmitglieder im Ort. Die saßen da im Tor, öfters eine dicke Stadtmauer mit einer eingebauten Bank auf beide Seiten des Stadttors. Und da saßen sie in der Kühle des Tages, während ihre Sprüche 31 Frauen draußen gearbeitet haben. Und sie haben die Angelegenheiten der Staatsführung miteinander besprochen. Und so dieses Wort Älteste hat sowohl zu tun mit Alter, Reife und Charakter zu tun, und als auch mit einer gewissen Führungsrolle, beratende Regierungsrolle unter Gottes Volk. Und das Wort Bischof oder Aufseher, das ist das Wort, das beschreibt das Werk eines Ältesten. Er hat die Aufsicht, er hat ein scharfes Auge. Weißt du, ich kann dir sagen, nach einer Versammlung, wir sind manchmal 160, 170 Personen am Sonntag, ich kann dir sagen, bis auf die Person, jeder, der gefehlt hat. Jeden, der gefehlt hat. Und ich denke das automatisch. Und das ist, wie ein Hirte denkt. Er hat Aufsicht. Er betrachtet sich als verantwortlich. Das ist nicht sein Revier von einem, der eine Machtposition haben. Das ist sein Anliegen und sein Speise und sein Trank, diese Leute für Gott zu hüten und zur Reife in Christus zu verhelfen und sie zu schützen vor falschen Einflüssen. Er sieht sofort, wenn sie nicht da sind. Das ist, was dieses Wort Aufseher, Bischof besagt. Nicht jemand in einem Faschingsmütze mit einem Hirtenstab. Nein, er ist jemand, der wirklich Aufsicht führt. Pastorale Leitung, das Hüten, Weiden, die Fütterung und die Pflege, das Beschützen und Bewahren, das Einfärken der Herde. Lehrfähig muss der Älteste sein. Gute, gesunde, nahvolle lebensverändernde Nahrung brauchen die Schafe. Es heißt nicht, dass ein Ältester einen Vortrag wie der jetzige unbedingt halten muss. Zwei von den Brüdern, die Aufsicht führen in der Salzburg-Versammlung, sind hoffnungslos vor großen Gruppen von Menschen. Aber die kennen die Schrift und sie können in einem Einzelgespräch und in kleineren Bibelstunden sind sie fähig, Menschen zu erklären, wo es lang geht und ihnen Korrektur zu geben. Ein Ältester ist nicht notwendigerweise ein anerkannter Lehrer, aber er muss die Fähigkeit haben, Christen zu erklären, was die christliche Lehre ist und sie zu verteidigen. Er ist so etwa ein Mensch, der ihnen in der Anwendung der Heiligen Schrift helfen kann. Zu sehen den Zusammenhang zwischen ihr Milieu und ihre Probleme im Leben und dem, was die Heilige Schrift sagt. Er muss in der Lage sein, das Maul der Irrlehrer zu verstopfen. Weißt du, Paulus war nicht immer zimperlich in seiner Redeweise, Glauben zu verteidigen. Sie hüten die Herde Gottes. Ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, Petrus hat zurückgedacht an seine Begegnung mit Jesus. Petrus, liebst du mich? Beide meine Lämmer. Sind nicht die Lämmer von Petrus? Sind nicht die Schafe von Petrus? Die sind die Schafe von Christus. Und er sagt Petrus dann gleich drauf, du hast gesagt, du bist so ein hingegebener Junge, du bekommst deine Chance. Wenn du alt bist, wird man dich binden und dich hinführen, wo du nicht hingehen willst. Und Petrus sagt, ja, aber Herr, was mit diesem Johannes? Weißt du, was Jesus ihm sagt in übertragenen Sinn? Petrus, Johannes ist mein Schaf. Johannes ist nicht dein Schaf. Und wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, er ist mein Schaf. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, wie diese Aufgaben versehen, dass sie des Herrn Schafe sind. Und sie sind eben deswegen so kostbar. Hütet die Herde Gottes bei euch, sagt Paulus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, über die der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat oder gesetzt hat. Die Herde Gottes, die er erkauft hat durch das Blut seines eigenen, das sind Gottes Schafe. Das ist die erste Aufgabe, pastorale Leitung und dann Führung. Leiten und Führung in erster Linie durchs Vorbild. Nicht Schafe treiben, sondern Schafe durchs Vorbild führen. Das Wort muss Fleisch werden. In dem Leben eines Ältesten, auf das die Herde sich daran orientieren können. Du kannst nicht lehren, was du nicht verstanden hast. Und du kannst nicht hinführen, wo du selber nicht hingehst. Vorbilder in der Lehre, Vorbilder im Lehre. Der Host, der ehemalige Direktor der China Inland Mission sagte in einer Diskussion über die Eigenschaften eines echten Leiters, Zitat, es fällt mir ein, dass die beste Probe, ob jemand ein qualifizierter Leiter ist, wäre festzustellen, ob jemand ihm nachfolgt. Es ist sehr einfach. In vieler Hinsicht ist es nicht schwierig zu beurteilen, wer die eigentlichen Ältesten in einer Gemeinde sind. Folgen die Leute ihnen nach? Vers 4, die Belohnung der Unterhirten. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Harte Arbeit, diese Bürden von anderen Menschen zu tragen. Tagesarbeit, müssen wir schnell essen, dann sind wir wieder los. Wir studieren, während andere Tennis spielen. Wir sind öfter spät in der Nacht vor unseren Bibeln oder in der Früh. Uns kümmert es, wir sind besorgt darum, ob jemand ein Wort hat diesen Sonntag. Wie ein Bruder sagte, der Märtyrer stirbt nur einmal für seinen Herrn. Der Hirte stirbt hunderte Male für seine Herde. Ich habe zwei kostbare Bilder daheim, zwei Brüder, Michele und Salvatore, Ältesten, der einer der drei Versammlungen in Foggia, in Süditalien, in Puglia. Michele sagte mir einmal übers Mittagessen, ich weiß nicht, vielleicht hat der Wein ein bisschen mitgewirkt, aber seine Augen, weißt du so, diese lange Spurrillen, der Schlag, weißt du, ein Bauer ist der, mit Achsen, Hektar und viel Arbeit. Und er sagte, Fred, betet für uns, ihr Salzburger, betet für uns. Wir haben so viel Arbeit. Dann haben sie eine halbe Stunde sich getroffen mit den Ältesten der anderen zwei Versammlungen da nach einem Vortrag von mir. Sie wollten ein gemeinsames Anliegen bereden. 30 Minuten hat es gedauert natürlich und nach 40 Minuten kam Salvatore heraus und sagte die Frau, die da warten auf der Straße, 5 Minuten. Sie sagte, 5 Minuten. Ich sagte, gehen wir auf ein Eis. Die 5 Minuten auf Italienisch übersetzt, ist in 2 Stunden. So ich hatte 2 Stunden mit diesen kostbaren Frauen. Ich muss ehrlich sagen, dass diese unvergessliche Eindrücke waren, mit meinen italienischen Signale und alles mich verständigen müssen mit diesen Frauen über ihr Leben und ihr Leben zusammen mit ihren Männern. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, dass eine Trübsal gemeinsam getragen ist eine halbe Freude, wie die Beatrice sagte. Der Siegeskranz der Herrlichkeit, es ist zwar nicht in der Bibel erwähnt, aber ich frage mich, was hat Gott vor mit unseren Frauen, wenn wir diesen Dienst versehen. Hebräer 13 redet von dem Rechenschaft, die Ältesten, die Führer tragen für die Seelen der Gläubigen. Eines Tages werden sie Rechenschaft geben. Der Älteste ist verantwortlich vor dem Herrn für die Schafe, die der Herr liebt. Der Herr ist besorgt um ihr Wohl. Lies das Alte Testament, wie der Herr sich äußert über die fahrlässige, eigennützige Hirten des Alten Testaments. Das führte einen Bruder, einen Freund von mir zu dieser Aussage. Wenn ich nicht bereit wäre, als Älteste vor dem Richterstuhl Christi zu stehen, würde ich heute zurücktreten oder mein Benehmen ändern. Ich möchte nicht gerne als fahrlässiger, laxer Älteste vor dem Richterstuhl Christi zitiert werden. Belohnung und Beurteilung unseres Dienstes. Und vielleicht der Löwenanteil unserer Diskussion heute Abend, die Haltung der Jüngeren den Ältesten gegenüber. Wir lesen in Vers 5, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. In der Unrevidierten, die ich normalerweise lese und studiere, ist die Rede von den Älteren. Aber der Zusammenhang ist offensichtlich. Es geht immer noch um Ältesten hier. Ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Alle sollen sich mit Demut umkleiden. Petrus ausdrucksweise offenbart einen anderen bleibenden Eindruck, eine Begebenheit aus seiner Vergangenheit. Er und 11 andere Jünger des Herrn hatten gerade den alten Schlager von Muhammad Ali gesungen. Kennt ihr den Schlager? I am the greatest. Ich bin der Größte im Reich Gottes natürlich. Ob man der Größte ist im Boxkampf oder im Reich Gottes. Ich meine, es geht im Wesentlichen um die gleiche Gesinnung. Ein Zimmer voll von stolzen Herzen und stinkenden Füßen. Und Petrus hat nicht daran gedacht, das Tuch zu nehmen. Aber der Größte im Reich Gottes, der König selbst, der große Kaiser, ist aufgestanden. Er ist aufgestanden. Und im vollen Bewusstsein, wer er war und woher er kam und wohin er geht, in voller Bewusstsein seiner Gottheit und seiner Sendung in dieser Welt, nahm er sein Oberkleid ab. Und dann nahm er ein leinenes Tuch. Das leinene Tuch ist bis in unseren Tagen, liebe Geschwister, das Sinnbild von Bedienung, von Sklavenarbeit oder von Bedienung in unserer Zeit. Er nahm das leinene Tuch und umgürtete sich, sozusagen mit einer Schürze, mit einer Sklavenschürze. Und er ging von Junge zu Junge und wusch die schmutzige Füße. Oh, liebe Geschwister, was sehen wir in diesen Worten? Im Gleichgestalt Gottes und in einem vollen Bewusstsein seiner Würde und seiner Gleichheit mit Gott steht er auf und legt sozusagen das äußerliche Symbol seiner Herrlichkeit beiseite, etwa wie wenn ein König, bevor er ins Bett geht, seine Krone beiseite legt. Er ist nicht desto weniger König, aber er trägt nicht das Zeichen seiner Würde. Und er machte sich zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, Knechtsgestalt gekleidet, mit der Sklavenschürze, und er erniedrigte sich und wurde gehorsam. Gehorsam bis zu dem grausamen Verbrechertod am Kreuz. Daher hat Gott ihn hoch erhoben. Er nahm wiederum sein Kleid und hat sein Kleid umgezogen. Das hat Petrus nie vergessen. Und er sagte, liebe Brüder, liebe Schwester, unsere aller Aufgabe ist, uns sozusagen zu umgürten mit der Sklavenschürze der Demut. Paulus hätte es anders ausgedrückt, er war nicht da. Er sagte, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und als Petrus an die Gesinnung dachte, er konnte nur denken an die Schürze, das leinene Tuch. Alle sollen diese Gesinnung in der Gemeinde haben. Alle sollen sich mit der Demutsschürze umhüllen. Unsere Haltung spezifisch gegenüber den Ältesten, seid den Ältesten unterwürfig oder ordnet euch den Ältesten unter. In der heutigen Zeit, wo man alles kritisch hinterfragen soll, ist das ein sehr unpopulärer Befehl. Alles Birk erzählt die lustige Geschichte von einer Frau mit ihrem Kind in einem Lebensmittelgeschäft, und das Kind hat den Kunde vorne immer wieder angestoßen mit dem Einkaufswagen. Immer wieder, und es hat, es tut weh, gell? Gerade hier über die Schuhe, und hat immer wieder angestoßen. Und dann der Mann sagte, entschuldigen Sie, können Sie nicht Ihr Kind zurückweisen? Wissen Sie, das tut mir weh. Und sie sagte, aber mein Kind habe ich anti-autoritär erzogen. Auf einmal spürt sie etwas auf ihr Kopf. Der Mann hinter ihr nahm eine Dose mit Honig und hat sie getauft auf der Stelle mit dem Honig. Und sie was meinen Sie, was tun Sie? Er sagte, ich bin anti-autoritär erzogen, sagte der Mann hinter ihr. Und der Mann vor ihr sagte, ich bezahle den Honig. Ja, aber in unserer Zeit, Solche Bibelstellen, die sind nicht gerade populär. Man denkt heute an Pluralismus. Und was Pluralismus heißt, wenn du sagst schwarz, weißt du, die Mauer, die Wand ist schwarz und ich sage, sie ist weiß, und aus meiner Sicht ist die Mauer weiß. Und was, wer bist du zu sagen? Es ist eine pluralistische Gesellschaft. Die Gemeinde ist keine Demokratie. Vox Populi führt das Wort nicht hier. Die Stimme des Volkes regiert nicht. Die Gemeinde Gottes darf auch nicht eine Anarchie sein. Die Herrschaft des Chaos, wo jeder tut, was richtig ist in seinen eigenen Augen. Die Gemeinde Gottes ist eine Theokratie. Die Herrschaft Gottes. Die Herrschaft, man könnte sie besser beschreiben vielleicht als himmlische Monarchie. König Jesus will regieren hier. Und er beauftragt Unterhirten, die in seinem Auftrag seine Gemeinde führen. Der Oberhirte der Kirche beauftragt Männer wie den Petrus damals und gibt ihnen die Aufgabe zu weiden, zu hüten, zu führen durch Vorbild und irgendwie Weichen zu setzen, gemäß ihrer Erkenntnis der Das ist nicht ihre Autorität. Ihre Autorität ist dieses Buch. Oh, Entschuldigung. Man soll das nicht so schnell machen mit dieser Handauflegung. Ah, okay. Ja, sie kennen sich hier und letzten Endes ihre Autorität ist dieses Buch. Und wenn man eine Frage hat, wenn man einen Einwand hat, dann soll man kommen können in aller Demut. Umgürtet mit Demut, Geschwister. Umgürtet mit Demut. Mit diesem Buch und sagen, Brüder, ich verstehe das nicht. Aber letzten Endes sind die Ältesten verantwortlich zu führen in der Gemeinde. Hebräer 13 sagt es sogar deutlicher. Der Befehl, gehorchet euer Führer und fügt euch ihnen. Plastischer kann man es gar nicht sagen. Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies tun mit Freuden und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Wir sollen ihnen gehorchen und uns fügen hier in diesen Entscheidungen, denn sie sind verantwortlich dafür, wie sie die Seelen der Herde betreuen. 1. Thessalonicher Kapitel 5 ist vielleicht gerade für die Geschwister der Gemeinden, die hier vertreten sind, die wesentlichste Stelle in diesem Zusammenhang. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch den Schwachen auf, seid langmütig gegen alle. Das ist die Anweisung an die jungen Vorsteher. Die müssen Leute strafen und zurechtweisen, auf der anderen Seite trösten die Kleinmütigen. Meine Aufgabe ist es, die Gepeinigten zu trösten und die Selbstzufriedenen zu peinigen. Diese Aufgabe habe ich. Ich muss diese Leute, die so, naja, sei wurscht, ich bin gerettet, die möchte ich mit Wort Gottes peinigen. Aber es gibt andere Leute, das Letzte, was sie brauchen, ist eine gescheite Ermahnung. Die Kleinmütigen brauchen einen Trost. Und einer, der mehr Erfahrung hat und im Umgang mit dem Herrn, wird wohl wissen, dass man Füße nicht wäscht mit kochendem Wasser. Aber unsere Verantwortung ist es, solchen Brüdern anzuerkennen. Sie anzuerkennen, das widerstrebt uns in unserem Individualismus. Was geht es ihm an, was ich tue? Wie ich lebe, das ist meine Sache. Wir haben eine Frau gefragt, ob sie schläft mit ihrem Freund, ungläubig. Sie sagt, das ist gar nicht eure Sache. Das ist meine Sache, ob ich mit ihm schlafe. Ja, wir haben das der Gemeinde so mitteilen müssen, aber das ist die Haltung von manchen Menschen. Was ich mache, ist meine Sache. Aber wir sollen die Vorsteher unter uns anerkennen, auch das, dadurch, dass wir ihre Führung anerkennen unter uns. Und dann sollen wir die Vorsteher besonders in Liebe erachten. Besonders wenn es um junge Vorsteher geht. Alte Vorsteher haben auch ihre Schwächen, aber die Jungen machen auch Fehler. Und diese Thessaloniker waren ganz, ganz junge Christen. Die Rede ist hier nicht von Ältesten, sondern von Vorstehern. Ich nehme persönlich an, dass Paulus noch nicht so weit war nach seiner ersten evangelistischen Kampagne, dass er gleich Ältesten eingesetzt hat. Die waren ganz junge Christen. Aber Führung muss in der Gemeinde sein, egal wie jung die Gemeinde ist. Und stell dir vor, ihr seid eine ganz junge Gemeinde, das ist nicht schwer für euch, das sich vorzustellen. Aber dann, die Vorsteher der Gemeinde sind nicht wesentlich älter im Herrn als du. Vielleicht sogar erinnerst du dich an die Bekehrung einer der Ältesten. Sind nicht viel älter. Nein, wer ist er? Vielleicht, um mir etwas sagen zu lassen, von jemandem, der wesentlich mehr Erfahrung und weniger Haar hat, als dem jungen Vorsteher. Aber was sagt Paulus? Besonders, diese junge Leute, besonders sie. Es gab Unruhe in der Gemeinde. Beachte das in dem Text. Haltet Frieden untereinander. Er musste das sagen zu Thessaloniki. Es war Unfrieden da. Und die Lösung? Ihr sollt diese Brüder achten. Ihr sollt sie in Liebe achten. Wieso? Weil sie solche ausgewachsene, gewaltige, weltberühmte Ältesten sind? Nein. Um ihr Werkes willen. Achtet sie besonders in Liebe um ihres Werkes willen. Es ist wirklich schwierig für einen jungen Leiter, wenn er kritisiert wird, von den Leuten, denen er dient, wenn er möchte ihnen nur dienen und ihnen nur helfen. Das ist wirklich Salz in die Wunde. Selbst bei schwachen, jungen, unerfahrenen Vorstehern und besonders bei ihnen ist es wirklich wichtig, dass wir das Beste tun, was wir können, sie anzuerkennen als unsere Leiter, und sie zu lieben und in Ehren zu halten, wegen ihrem Werk, das sie tun. Das Volk Gottes, wie vorher gesagt, kann manchmal ziemlich arg sein. Denk an den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus predigte das Evangelium kostenlos. Er wollte keinen Korinther, diese materialistische Korinther, den Eindruck geben, dass er darauf aus war, ihr Geld zu haben. Er predigte jeden Tag auf dem Marktplatz. Und von dem Marktplatz kannst du oben schauen in Korinth auf das Akropolis. Und da oben ist ein Tempel. Paulus hat den Tempel jeden Tag gesehen, von wo er predigt. Und in dem Tempel arbeiteten 300 Prostituierten. Sie hatten ihr Geld von ihrer Religion. Sie dienten ihrem Gott. Und sie hatten ihr Gehalt. Und hier war Paulus, er kommt und er predigt und er evangelisiert wie ein Wilder und er ist fertig. Und dann geht er zurück zum Betrieb von Aquila und Priscilla und er machte Ziegenhaarzelte. Verzichtet auf Schlaf. Verzichtet auf so vieles, weil er seinen eigenen Unterhalt dienen musste. Und was sagen die Korinther drauf? Oh, du bist kein richtiger Apostel. Wieso nicht? Weil du bist nicht bezahlt. Petrus kommt mit die Petrine und die ganze kleine, weißt du, stufenweise haben sie Kinder da. Und dann er kommt und die Gemeinde hat selbstverständlich was für ihn. Und unsere Superapostel bezahlen wir auch. Aber dir haben wir nicht bezahlt, weil du bist kein echter Apostel. Und dann Paulus wird ein paar Mal gesteinigt und mit Ruten geschlagen und hat alle möglichen Erfahrungen. Und die Leute sagen, hast du je gesehen, wie er ausschaut? Wie würdest du ausschauen? Und er kann nicht gescheit reden. Wie würdest du reden, wenn ein paar schwere Steine auf deinen Kopf einmal gekommen wären? Ich kann mir vorstellen, dass er nimmer so gut reden konnte und dass er nimmer so gut ausgeschaut hat. Er trug Narben seines Dienstes. Und sie sagen, oh, der ist hässlich und er kann nicht gut reden. Aber Gottes Volk vermag das. Sie zeichnen sich manchmal aus in dem Umgang mit ihren Führern. Sie sollten sie viel lieber lieben um ihres Werkes willen. Und das war so, was sagt Paulus. Naja, ihr seid meine Kinder, ich hätte wirklich für euch etwas ersparen sollte, stattdessen, dass ihr mir was gibt, aber ich bin gerne bereit, alles zu verwenden, was ich habe, und selbst verwendet zu werden, sogar wenn es bedeutet, dass ihr mich weniger dafür liebt. Ich verzichte auf ein Gehalt. Ich kann euch auch eure lieblose Bemerkungen ertragen. Ich liebe euch nicht desto weniger. Ah, das war ein Fürst von einem Mann. Oder? Das war einer der Gewaltigen der Erde. Dieser kleine Paulus. Lernen wir unsere Brüder zu lieben um ihres Werkes willen. Viertens, wir nehmen keine Klage gegen einen Ältesten an, ohne Zeugenaussagen von 2 bis 3 Menschen. Natürlich schrieb Paulus das an Timotheus, der in einer Führungsposition, und die Anklagen kamen an ihn. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 19. Aber auch ich habe kein Recht, ohne eine Führungsposition eine Anklage über einen Menschen anzunehmen, zu beteuern und unter Umständen weiterzugeben, ohne begründete, nachweisbare Zeugenaussagen von mehr als einer Person. Das ist für alle von uns ein Schutz. Stell dir vor, jemand kann dich nicht riechen, bringt aus seinem alten Leben unter Umständen gar nicht gläubig, und benutzt die gleichen Mittel, die er oder sie benutzt hat, vor der Bekehrung. Du ein bisschen Verleumdung und dann bist du fertig in der Gemeinde. Gott schützt uns vor solchen Dingen durch solche Einweisungen. Und sie sind besonders wichtig, wenn es um Ältesten geht. Wieso? Weil der Erzverleumder, Diabolus, der Verleumder der Brüder möchte die Herde springen. Er möchte die Herde auseinandertreiben. Der Wolf weiß, wenn er Schafe vom Hirten abtrennen kann oder die Schafe zerstreut sind, sie sind sehr leicht gebeutet. Ich kenne persönlich aus meinem geringen Erleben keine Situation, wo Ältesten von ungeistigen Menschen verleumdet wurden, wo andere Christen nicht zu Schaden gekommen sind. Die Schafe bleiben immer auf der Strecke. Ich Ich erzählte vor ein paar Abenden von einer unserer Gemeinde. Ich wollte ein bisschen mehr erzählen, denn es ist eine Hilfe vielleicht in diesem Zusammenhang. Diese Frau verärgert über meine Betonung auf Nachfolge und Gehorsam verleumdete mich. Und ihre Kritik war nicht so arg. Sie hat nicht gesagt, Fred ist ein Bankräuber. Sie hat geredet zu den anderen Geschwistern über meine Art, wie ich auftrete. Sie redete zu den anderen Christen über meinen Führungsstil. Sie redete über meine Motive, obwohl sie meine Motive gar nicht beurteilen kann. Und ich bemerkte es auch bei einigen Schwestern, die ich persönlich zum Herrn geführt habe, dass ich gar nicht rankomme mit ihnen. Weißt du, wie das sich geäußert hat in der Gemeinde? Auf einmal keine Hausaufgaben mehr. Wir machen keine Hausaufgaben, keine Schulung, das ist ein Blödsinn. Das ist alles gesetzlich. Sie haben aufgehört, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Sie haben irgendwie eine Distanz bekommen zur ganzen Leitung. Es war noch nicht eine Gemeinde, es war immer noch ein Teil der Gemeinde in Salzburg, aber am selbstständig werden. Viele Geschwister sind geschadet. Niemand hat gedacht, du nimmst keine Verleumdung gegen einen Ältesten an, ohne zwei oder drei Zeugen aussagen. Bis ich mich aufgerafft habe, und das war unangenehm. Und ich bin hingegangen zu ihrem Mann und ich habe geredet und ich habe gewartet und dann habe ich eine Frage gestellt und er hat alles gesagt und dann habe ich ihm geboten um Hinweise. Erst dann sah er, dass seine Frau ihn sogar vergiftet hat. Und dann redete er ein Wort mit ihr, ihre Reaktion, sie ist nicht gläubig, sie war nicht gläubig. Sie wollte ihn heiraten und er war ein Christ und sie wusste, sie musste eine Bekehrung haben. Dann kam alles raus. Aber oh, wie viel Zeit und Fortschritte sind draufgegangen, weil die jungen Brüder in der Gemeinde Initiative nicht ergriffen hatten früher und die Schwester in der Gemeinde, sie haben das alles angehört. Ja, stimmt irgendwie, er tritt ziemlich selbstbewusst auf. Ja, aber wieso? Wieso? Um der große Frosch zu sein in dem kleinen Wasserlacke? Ich habe ein paar Prinzipien, die ich ganz kurz verlautbaren wollen, über diese Frage des Annehmens einer Klage gegen eines Ältesten oder gegen irgendeine Person. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 11. Paulus schreibt und erwähnt belastendes Material in seinem Brief an die Korinther. Und er sagte, mir ist berichtet von Chloes Leuten, dass diese Umstände unter euch herrschen. Beachte das. Er hat nicht gesagt, ein anonymer Anrufer aus informierten Kreisen hat mir den heißen Tipp gegeben. Nein. Und bevor du etwas annimmst und du etwas damit tust, das an die Ältesten vermittelst oder du irgendwas unternimmst, dann sagst du, okay, Karl, das hast du jetzt gesagt. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss irgendwas hier tun. Karl, darf ich dich zitieren? Oh nein, du darfst nicht sagen, dass ich das gesagt habe. Ich darf das nicht weiter sagen. Ja, Karl, warum hast du das dann gesagt? Bist du ein Mann oder nicht? Stehst du zu dem, was du sagst? Hast du Rückgrat? Und Karl muss gerade stehen oder er muss es zurücknehmen. Seht ihr, was ich meine? Wenn wir das nur tun würden, wie viele Informationen würden nie über Lippen gehen, wenn wir einfach bestehen drauf, wenn du mir etwas anvertraust,
ich muss dich zitieren dürfen.
Zweitens, wenn du Grund für Verdacht auf Sünde hast, Matthäus 18 bekanntlich sagt, du gehst zuerst alleine zu reden mit dem Bruder oder mit der Schwester. Und deine Absicht ist, den Bruder zu gewinnen. Wenn du belastende Informationen hast über eine andere Person, du hast somit die Verantwortung für einen Besuch. Wenn du das nicht gelesen habt, diese zwei Bücher, ich glaube, sie sind die besten Bücher von 89 in der deutschen Sprache, das ist Harold St. John und Robert Cleaver Chapman, der Mensch Gottes, ein Mensch Gottes, Robert Cleaver Chapman, liest diese Bücher und schau, wie sie umgegangen sind mit Klatsch. Einmal eine Frau hat eine andere ausgerichtet, ganz Schlimmes erzählt, und der Chapman hat seinen Hut geholt und sagt, ja, bitte, ja, ja, erzähl nur, und seinen Mantel angezogen, hat ihren Mantel gegeben, sie sagt, was machst du? Und er sagt, das ist furchtbar, was du sagst, das ist furchtbar, diese Schwester muss wirklich zurechtgewiesen werden, kommen Sie, wir gehen. Oh, no, 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 no. Liebe Geschwister, wenn nur so handeln würden, dann hätten wir eine so freie Atmosphäre in unserer Gemeinde. Ich hätte mehr zu sagen, vielleicht nur dass man dann, wenn man zu keinem befriedigenden Resultat in der Diskussion kommt, dass man mit ein oder zwei Zeugen geht. Sie brauchen nicht unbedingt Ältesten zu sein, aber manchmal ist das eine Hilfe. Wir haben das so in Salzburg, dass wenn es ein Problem ist mit einer Frau, meistens eine Frau schnappt das zuerst auf und sie geht hin und dann geht sie zum zweiten Mal mit einer Zeugin hin. Und das kommt erst zu den Leitern der Gemeinde nach dem zweimaligen Besuch. Und dann ist die Gemeinde eingeschaltet. So viel über unsere Haltung gegenüber Ältesten. Jetzt eine sehr wichtige Frage, die Anerkennung von Ältesten. Kann man überhaupt heutzutage von der Anerkennung von Ältesten reden? Laut neutestamentlichem Bericht haben die Apostel oder ihre Mitarbeiter, ihr Stellvertreter, Timotheus oder Titus und so weiter, Ältesten eingesetzt. In der neutestamentlichen Zeit war das die Handhabung. Und manche Christen behaupten heute, weil wir keine Apostel haben in diesem Sinn und keine Apostel direkt, Apostel beauftragten, dann haben wir niemanden da, der Ältesten anerkennen kann. Zweitens sagt man, in der Zeit des Neuen Testaments gab es an einem Ort eine Gemeinde. Es gäbe in Bamberg eine Gemeinde, in Salzburg eine Gemeinde, in Schweinfurt eine Gemeinde und jetzt gibt es mehrere. Es gäbe Ältesten in der ganzen Stadt, die Führung hätten zusammen für die Belange der ganzen Gemeinde, der ganzen Stadt. Und da wir heute uns aufgeteilt haben in Denominationen und jeder möchte seine Filiale aufmachen, wie kann man von Ältesten reden, wenn es keine Einheit gibt in dem Leib Christi an diesem Ort? Man redet von dem Verfall der Versammlung und davon, dass wir uns unter diesem Missstand beugen und wir können eben deswegen nicht Ältesten anerkennen, da wir keine Apostel oder Stellvertreter haben und da wir keine Einstaat, eine Gemeindesituation haben. Ich muss ehrlich sagen, dass es kaum einen Mann gibt, von dem ich mehr gelernt habe über die Bibel, nur einige Ausnahmen, mehr als John Nelson Darby. Und das war seine Ansicht, seine Theorie über den Verfall der Gemeinde. Und ich schätze ihn sehr und ich bin ihm dankbar. Ich habe aber das Vorrecht und die Verantwortung, auf die Schulter der Brüder im vorigen Jahrhundert zu stehen und weiter zu denken. Meine Bibel habe ich immer noch und ich habe auch die Verantwortung, dass sie überprüfen, was sie sagen. Ist es wahr, dass wir heute nicht reden können
von anerkannten Ältesten. Es gibt eine Alternative, mehrere Führungsmodelle, die Brüderstunde zum Beispiel. Eine Form ist die offene Brüderstunde. Alle Brüder, die sich am Werk der Gemeinde verantwortlich betrachten, erscheinen in diesem Gremium. Aber in diesem Gremium sind qualifizierte Leiter und weniger qualifizierte Leiter, wenn die Brüderstunde offen ist und man nicht an anerkannte Ältesten glaubt, die bestimmte Richtlinien, sprich 1. Timotheus Kapitel 3 und Titus Kapitel 1, vorhanden haben müssen in ihrem Leben, dann gibt es Teilnehmer an einem solchen Gespräch, die weniger geistlich, weniger qualifiziert, weniger erfahren sind. Und so das führt mancherorts zu einer zweiten Brüderstunde, die tatsächliche Brüderstunde. Weißt du, manche bespricht alles in der Brüderstunde, dann 3, 4 Brüder, die wissen eh, wer sie sind. Sie dann treffen sich zusätzlich und dann wird es wiederum einigermaßen besprochen. Und dann gibt es die geschlossene Brüderstunde, dass diese Brüder sind de facto die Ältesten der Gemeinde, obwohl sie das dementieren. Vielleicht entsprechen sie die Qualifikationen von Ältesten im Neuen Testament, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, sie sind de facto der Ältesten der Gemeinde. Überlegen wir uns, ob diese Argumente stichhaltig sind. Zuerst einmal, die Apostel und Stellvertreter sind nicht mehr da. Aber ich möchte euch fragen, hat die römische katholische Kirche denn doch recht? Sie behaupten, dass man kein Presbyterium haben kann ohne apostolische Sukzession. Und das ist genau das Argument von John Nelson Darby. Du kannst nicht Ältesten haben ohne apostolische Sukzession. Aber die Apostel haben uns durch die Heilige Schrift die Kriterien verlautbart, nach denen sie Ältesten bestimmt haben. Wieso? Wieso steht es in der Bibel in 1. Timotheus und in Titus, welche Männer für diese Aufgabe in Frage kommen? Die Apostel haben ihre Mitarbeiter schriftlich gezeigt, wie sie Ältesten einsetzen. Und diese Richtlinien sind uns überliefert. Wieso? Eben deswegen, weil wir in der Abwesenheit von dem Apostel solche Unterweisung nötig haben. Es wäre nicht notwendig für mich, 1. Timotheus 3 und Titus 1 zu haben, wenn Paulus in Salzburg wäre und ich arbeite als kleiner Licht da in seine Schatten. Ja? Ich brauche die Kapitel. Ich habe Paulus. Aber eben deswegen, weil ich keine Apostel habe heute. Ich brauche das, was Gott uns überliefert hat in 1. Timotheusbrief. Zweitens, ist unser Bedürfnisse nach Ältesten seit dem Wegsterben der Apostel und ihrer Stellvertreter geringer geworden? Brauchen wir Ältesten weniger heute, weil wir keine Apostel haben? Lies Apostelgeschichte Kapitel 20 und lies das Argument von Paulus an Ältesten. Er sagt, liebe Leute, achte euch auf euch selbst und tut eure Aufgaben gewissenhaft. Denn ich weiß, dass nach meinem Weggang, wenn ich nicht mehr hier bin und ich komme nie wieder hier, ihr habt mir zum letzten Mal gesehen, Ältesten. Eben deswegen, besonders deswegen, weil ihr ohne Apostel seid jetzt, braucht ihr als Ältesten zu fungieren in der Ermangelung der apostolischen Führung ist eine klar definierte Leitung notwendiger denn je. Er rief die Ältesten von Ephesus nach Milet. Gut. Können wir das tun? Wir rufen die Ältesten von, sagen wir mal, Siegerland nach Bonn. Wer kommt? Die wussten, wer gemeint war. Und diese Autorität und diese anerkannte Leitung ist besonders wichtig, wenn Wölfe reinkommen wollen und Menschen aufstehen unter den Ältesten selbst, ist sie besonders wichtig in der Abwesenheit der Apostel. Drittens, wo steht es, und bitte hör zu jetzt, wo steht es irgendwo in der Heiligen Schrift, dass nach der Abschied der Apostel keine Ältesten sind? Keine anerkannte Ältesten sind. Wo steht das in der Bibel? Freunde, das steht nicht in der Bibel. Ist es nicht vielmehr eine Konstruktion, ein Aspekt von einem Lehrgebäude, eine theologische Vermutung? Viertens, wer macht Ältesten? Macht ein Apostel Ältesten? Nein. Selbst der Paulus, der die Epheser Ältesten selber eingesetzt hat. Er hat nicht gesagt, ich habe euch zu Ältesten gemacht. Er sagte, der Heilige Geist hat euch zu Ältesten gemacht. Und in einer Bewegung, wie ich bin, die so viel von der Führung des Heiligen Geistes redet, ich glaube, dass er Ältesten macht heute. Fünftens, werden die Gläubigen in den Gemeinden eher gefördert oder gehindert, an ihrer Aufgabe, den Ältesten untertan zu sein, anzuerkennen und in Liebe zu ehren, durch das Nicht-Anerkennen von Ältesten? Werden sie eher gehindert sein oder gefördert? Ich frage Leute in der Gemeinde, manchmal in manchen Gemeinden, wer sind die Leiter in eurer Gemeinde? Ah, die Tischbrüder. Okay, die sind dabei. Eine Weile die Brüder am Tisch. Aber nehmen wir an, es gibt keinen Tisch in diesem Sinn im Neuen Testament. Du hast keinen Tisch mit Tischbrüdern. Weißt du, je älter die Brüder werden, desto näher sind sie da am Tisch. Und dann die Tischbrüder sitzen da und man weiß, das sind die Brüder am Tisch, in manchen Gemeinden, aber nicht in jeder Gemeinde. Ich fragte junge Christen in Gemeinden ein paar Mal, wer sind eure Leiter hier? Ich weiß nicht. Wie können sie ihre Ältesten anerkennen? Wie können sie ihre Ältesten sich unterordnen, wenn sie nicht einmal wissen, ob ich vermute, er ist dabei, aber ich bin nicht ganz sicher. Wir überfordern unsere Gläubigen. Sechstens, wird durch die Nichtanerkennung der Ältesten das geistliche Niveau der tatsächlichen Führer der Gemeinde gewährleistet oder in Mitleidenschaft gezogen? Ich wiederhole. Wird durch das Nicht-Anerkennen von Ältesten das geistliche Niveau der tatsächlichen Führer der Gemeinde gewährleistet oder in Mitleidenschaft gezogen? Ich weiß von einem Bruder, er hat klipp und klar gesagt, er kommt in die Brüderstunde. Er weiß, dass er nicht wegen seiner familiären Situation, er entspricht nicht 1. Timotheus und Titus 1, aber wir haben eh keine Ältesten heute. Er ist willkommen in der Brüderstunde. Wenn wir die Richtlinien für die Anerkennung von Ältesten, das ist das übrigens in 1. Timotheus 3 und Titus 1, das zeigt uns, wie wir Ältesten anerkennen. Wenn wir dann verzichten auf die Anerkennung von Ältesten, ziehen wir die ganze Sache Gottes Niveau für Leitung, wir ziehen alles in Mitleidenschaft. Wenn du nicht einverstanden bist, das ist deine Sache und an dein gutes Recht. Aber ich hoffe, dass du 6 gute Gegenargumente hast und dass es nicht einfach deine Treue ist zu deiner theologischen Konstruktion. Wie werden Ältesten anerkannt? 1. Timotheus Kapitel 3, 1. 1. Petrus Kapitel 5, 2. Reden von Bereitwilligkeit in dem Hüten der Herde einerseits, andererseits von dem Trachten danach, diesen Dienst zu tun, andererseits. Und beide Sachen sind lobenswert. Das Trachten, der heilige Wunsch, dem Herrn auf diese Weise zu dienen, woher kommt der Wunsch? Wenn er heilig ist, kommt er vom Heiligen Geist. Eben wie der Herr, unser Bruder Christoph, einen heiligen Wunsch gegeben hat, nach Südtirol zu gehen, weil er weiß, dass es Arbeit da zu tun gibt. Und wie unsere Geschwister nach Pakistan gehen wollen, wenn sie denken an dieses Land mit so wenig Christen und sie haben die Fähigkeiten und den Wunsch, den heiligen Wunsch zu geben, sie trachten danach, dem Herrn so zu dienen. Das ist ein heiliger, schöner Wunsch und Trachten im Leben. Ebenso bei dem Ältesten sein. Watchman Nee sagte es so, ich möchte nicht für mich selbst. Ich möchte alles für Jesus. Und wenn dieser Wunsch begleitet ist von diesem Beweggrund, das ist ein Aspekt der Anerkennung des Ältesten. Ist er wirklich bereitwillig? Will er diesen Dienst tun? Sieht er das als seine Aufgabe? Zweitens, Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, über die der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Der Heilige Geist macht Ältesten. Er ist der Einzige, der ein Ältester einsetzt. Er gibt Gaben, die notwendige Lehrfähigkeit. Und er ist eigentlich die Haupttriebfeder, des christlichen Charakters. Die ganzen Eignungsmerkmale eines Ältesten sind geistgewirkte Eignungsmerkmale. Drittens, der dritte Faktor, zuerst einmal das Trachten des Mannes selbst, zweitens das Werk des Geistes, drittens die Anerkennung des Werkes des Heiligen Geistes seitens der Gemeinde. Das ist der Befehl in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 19. Erkennet sie an. Wie erkennen wir sie an? Der Text sagt weiter, um ihres Werkes willen. Wir lieben sie, wir halten sie in Ehren, um ihres Werkes willen. Wie weißt du, ob ein Bruder ein Hirte ist? Er weidet, er hütet. Er tut die Arbeit. Zweitens erkennen wir sie an ihre Eignungsmerkmale laut 1. Timotheus Kapitel 3 und Titus 1. Es ist nicht meine Aufgabe, noch im Rahmen unserer Möglichkeiten heute Abend, dass wir über diese Eignungsmerkmale, diese Eigenschaften eines Ältesten nachdenken. Aber sie sind nicht Ziele, an die möchte gern Ältesten sich orientieren. Das habe ich früher geglaubt. Na ja, niemand ist willkommen, aber ich habe diese Idealvorstellungen von diesen Eignungsmerkmalen und so sie sind irgendwie Ziele und wenn man unterwegs ist dahin zum Ziel, ist man ein geeigneter Ältester. Nein, Freunde, Gott liebt seine Gemeinde zu sehr, unqualifizierte Ältesten anzuvertrauen. Dies sind die Richtlinien. Paulus hat gesagt, ihr sucht diese Leute aus, die solche Leben führen, die solche Eigenschaften haben, und die setzt ihr zu Ältesten ein. So wichtig ist das Familienleben, wenn man etwas darüber sagen darf. Du siehst einen Mann, der fahrlässig ist in der Beziehung seiner Kinder, der vielleicht sie einfach alles tun lässt und alles finanziert und ist sehr nicht freigebig, sondern wie würde man das sagen? Erlaubt ihnen zu viel, wie soll man sagen? Kann man das sagen im negativen Sinn, großzügig? Ja, er übt keine Disziplin. Sie machen, was sie wollen. Zeig mir einen solchen Vater, ich zeige dir einen solchen Ältesten. Es wird keine Betreuung der Leute sein. Sie sind sich mehr oder weniger überlassen. Er wird nur schauen, dass er Ruhe hat. Wenn er sagt daheim, wenn die Kinder meinen bis zum fünften Lebensjahr, dass sie heißen, gib Ruhe oder sei still. Einer kommt an den Kindergarten und sagt, Servus, ich heiße, sei still. Weißt du? Und dass das immer wieder, was sie hören, dann kannst du das erwarten in der Gemeinde. Sie wollen nur Ruhe haben. Und alle Probleme werden unter den Teppich gekehrt. Zeig mir einen Mann, der brutal ist im Umgang mit seinen Kindern. Die stellen einiges an, er sagt nichts, er sagt, wenn du das nicht in das Video tust, dann werde ich dich nach Sibirien schicken. Und sie tun es wiederum und wiederum. Und auf einmal wird er wütend. Und er schleudert das Kind irgendwie übers Zimmer. Warte mal, wie er umgeht mit den Geschwistern in der Gemeinde, wenn er an die Macht kommt. So wie im Kleinen, so wie im Großen. Peter Reichhoff, einer der Ältesten der Versammlung in St. Johann, sagte bei einer Hochzeitsfeier, wir tun die Leute nicht trauen, wir spielen kein Theater. Weißt du, wenn sie getraut sind, im Standesamt sind sie getraut und wir brauchen kein Affentheater machen da vorne und zaubern wie ein Pfarrer. Aber wir haben eine kleine Feier und wir reden über die Ehe und wir trinken ein bisschen was und haben ein bisschen Musik. Und er hält eine Ansprache. Und so er sagt, der Bauer von St. Veit, Vater von drei Kindern und ortsbekannt als Christ, er sagt, Leid, ihr fragt euch vielleicht, warum gerade ich da stehe. Ein Bauer von St. Veit mit Frau und drei Kindern. Ganz einfach ist es Leid. Wenn ihr Skifahren lernen wollt, geht ihr zu einem Mann, der nie auf Brettl gestanden ist. Das ist ein gutes Argument. Gehst du zu einem Priester, zu reden über deine Familienbelange, der keine Familie hat? Ist nie auf Brettl gestanden. Er hat unter Umständen Kinder, aber keine Frau. Wie erkennen wir Ältesten an? Zuerst einmal, niemand Hände schnell auflegen. Ja, nicht. Da brauchst du wirklich keine Eile haben. Es ist manchmal sogar eine Hilfe bei einer jungen Gemeinde, eine provisorische Ältestenschaft zu haben. Wir reden, wir unterschreiben in unsere Briefe, wir in Salzburg oder wenn wir einen Artikel veröffentlichen, wo wir sagen, unser Standpunkt vielleicht zu Scheidungen, Wiederverheiratung oder zur Aufnahme von Kindern beim Brechen des Brotes, verschiedene Dinge, wo wir haben entscheiden müssen, wie wir das handhaben. Wir unterschreiben die verantwortlichen Brüder der christlichen Gemeinde im Vereinshaus Gnigl. Wir schreiben nicht Ältesten. Wir sind provisorische Ältesten. Wir wollen nicht zu schnell handeln. Wir wollen überlegt sein in unseren Schritten. Und es gibt verschiedene Situationen und diese verschiedenen Umstände müssen berücksichtigt werden, wenn es geht um die Anerkennung von Ältesten. Eine Pioniersituation war wie unsere Situation ist wesentlich einfacher. Wenn es ging darum, Ältesten einzusetzen in Pongau, war es der Wunsch der Gemeinde und auch meine heilige Verantwortung, mich hier zu betätigen. Aufgrund der Heiligen Schrift, die Richtlinien, die da sind, und nach Rücksprache mit der Gemeinde habe ich Ältesten eingesetzt. Und ich habe entschieden, wer Älteste sein soll. Ich war der reifste Bruder und im Wesentlichen der, zusammen mit einem anderen Bruder, der Pionier, der die Gemeinde gegründet hat. In bestehenden Gemeinden ist es nicht so einfach. Ich glaube, dass die bestehende Leitung, die irgendwie in Gottes Auftrag leitet in einer Gemeinde, die Verantwortung hat vor dem Herrn, mit der Gemeinde mitzubestimmen, wer zum Ältestenteam hinzugefügt oder entlassen wird. Aber das ist nicht so einfach wie in einer klaren missionarischen Situation, wo einer evangelisiert und Leute kommen zum Glauben und er weiß eh, wer die Ältesten sind, wie Paulus gewusst hat. Noch schwieriger ist die Situation dieser spontanen Gemeinden, die aus dem Boden schießen, wie in Schweinfurt. Weißt du, ich meine, wer war die bestehende Leitung und all das, ist es viel schwieriger. Aber es braucht eine längere Zeit. Ist aber nicht unmöglich, drauf zu kommen. Du sagst, bei uns ist nicht ideal. Okay, gut. Ich habe noch nicht die ideale Gemeinde gefunden. Aber es kann sein, dass du sehr idealistische Vorstellungen hast. Was meinst du, wenn du sagst Älteste? Ist dir schon klar geworden, dass die Ältesten, die eingesetzt wurden in Apostelgeschichte 14, höchstens 1,5 Jahre alt im Glauben waren? Ist das dir schon klar geworden? Höchstens 1,5 Jahre im Glauben. Und was meinst du, wenn du Älteste sagst? Du denkst vielleicht an graue Haare oder an gar keine? Nicht notwendigerweise. Überleg mal, der Dienst von Johannes dem Täufer war vollendet, als er 30 Jahre alt war. Unser Herr trat seinen Dienst mit 30 Jahren an. Johannes war ein Apostel des Herrn. Er war wahrscheinlich nicht mehr als 20 Jahre alt, als er Apostel des Herrn war. Er schrieb ein Buch 90 Jahre nach Christus oder bald 100 Jahre nach Christus. Wir können wirklich annehmen, dass die Jünger des Herrn jünger waren als der Herr. Das heißt, wenn sie Apostel des Herrn waren, neben Jesus in seinem Dienst, dass sie 30 Jahre alt oder jünger waren und dann unabhängig von dem Herrn, etwa im gleichen Alter, unabhängig, weißt du, in der Abwesenheit des Herrn, etwas so alt. Wenn man denkt an die ganzen Bewegungen, die ausgebrochen sind in der Welt, an die Brüderbewegung zum Beispiel, ich kann dir erzählen von 7 Männern, Hauptführungspersönlichkeit war 27 Jahre alt, John Nelson Darby, Cronin war jünger, der älteste, der alte Mann der Brüderbewegung war 32 Jahre alt, Bellet. Spurgeon hat begonnen zu dienen als Pastor, weil wie alt war, 16 oder 17. Es ist nicht, dass wir möglichst junge Hupfer irgendwie einspannen wollen, aber wir wollen nicht eine Vorstellung haben,